Liebe Gäste, liebe Gemeinde, kann man Gott beweisen? Ich war ungefähr 12 Jahre alt. Damals besaß ich einen Freund, der hieß Jonathan. Ich meine, ich hätte schon mal über den erzählt. Jonathan war überzeugter Atheist, also ein bisschen mit Smiley, ne, natürlich, wie man als 12-jähriger Junge von irgendwas überzeugt sein kann. Und ich war genauso mit Smiley überzeugter Christ. Und dann haben wir immer diskutiert und uns gegenseitig gefetzt. Gibt es nun Gott oder gibt es nicht? Gibt es ihn nicht? Und eines Tages auf dem Pausenhof, da kam Jonathan auf mich zu und sagte: Niklas, ich kann beweisen, dass es Gott nicht gibt. Kann ich beweisen? Und dann sagte ich: Nee, das kannst du nicht. Ich war mir ganz sicher, und zwar deswegen, weil Frau Manske, unsere Religionslehrerin, hatte gesagt: Man kann nicht beweisen, dass es Gott gibt, aber man kann auch nicht beweisen, dass es ihn nicht gibt. Ja, und Frau Manske stand nun wahrlich nicht unter Frömmigkeitsverdacht. Also wenn die das schon sagt, dann ist ganz klar, er kann es nicht beweisen. Also nein, kannst du nicht. Doch, doch, sagt Jonathan. Dritten Schritt vor, blickt nach oben in den strahlend blauen Himmel und er ruft so laut er kann: Gott, wir alle wissen, dass es dich nicht gibt. Aber wenn es dich doch geben sollte, dann musst du mich jetzt mit einem Blitz treffen und sofort töten. Und wenn du das innerhalb von 10 Sekunden nicht machst, dann wissen wir hier alle, dich gibt es nicht. Ja, was soll ich euch sagen? Jonathan lebt bis heute, ist gesund und munter, verheiratet, Kinder, besitzt eine IT-Firma. Kein Blitz, kein Gott. Schon immer haben die Menschen über die Frage nachgedacht, gibt es Gott? Und kluge Leute haben versucht, ihn zu beweisen, und genauso kluge Leute haben versucht, das Gegenteil zu beweisen. Der mittelalterliche Theologe und Philosoph Thomas von Aquin, der legte 5 Gottesbeweise auf den Tisch. 5 Beweise, wo er sagte, das ist sicherer Beleg dafür, dass es Gott gibt. War ein kluger Mann. In neuerer Zeit Richard Dawkins, sicherlich auch nicht mit wenig Gehirn gesegnet, wenig IQ, der hat das Buch geschrieben Der Gotteswahn. Und in diesem Buch argumentiert er, sicherlich intellektuell auch sehr hochtrabend, argumentiert er dagegen, dass es Gott gibt und sagt, Glaube, Religion, das ist eine Wahnvorstellung. Also die einen sagen so, die anderen sagen so. Macht es aber überhaupt Sinn, Gott zu beweisen? Wäre das gut jetzt für uns Christen, wenn wir den klaren Beweis hätten, Gott gibt es? Sagen wir instinktiv vielleicht, ja, das wäre doch klasse. Ja, dann müssten wir nicht so viel diskutieren mit unseren Freunden, könnten wir das einfach so klar belegen. Also instinktiv, ja, es wäre gut. Aber da sollten wir noch mal genauer drüber nachdenken. Ist es wirklich gut, Gott beweisen zu können? Denn es ist so, etwas bewiesen zu haben, das setzt eine Kettenreaktion in Gang. Etwas zu beweisen, das bedeutet, für uns Menschen wird etwas greifbar. Mal ein Beispiel. Schon die alten Griechen, also vor mehreren tausend Jahren, hatten so diese Vorstellung und die Ahnung, dass die materielle Welt aus Atomen besteht. Ja, sie konnten es nicht beweisen, aber sie haben es sich so vorgestellt. Diese Vorstellung gab es lange, lange Zeit. Aber Anfang des 19. Jahrhunderts wiesen die beiden Chemiker Joseph Louis Proust und John Dalton die Existenz von Atomen zum ersten Mal nach. Da wurde das Atom für uns Menschen greifbar und das setzte nun eine Kettenreaktion in Gang. Denn was man bewiesen hat, das kann man erforschen. 100 Jahre nach diesen beiden Chemikern, da war es der Physiker Ernst Rutherford, der zuerst einen Bauplan eines Atoms entwickelte. Ja, er machte seine Experimente mit dem Atom und stellte fest, in der Mitte eines Atoms befindet sich ein Kern, energiegeladener Kern, und um diesen Kern kreisen Elektronen. Also, was man bewiesen hat, das kann man weiter erforschen. Was man erforscht hat, das kann man manipulieren. 30 Jahre nach Rutherford, also 1938, Da gelang es dem deutschen Chemiker Otto Hahn zum ersten Mal, ein Atom zu spalten. Man konnte ein Atom auseinandernehmen oder auseinander explodieren lassen, wie auch immer. Er konnte es spalten. Also, was ich erforscht habe, das kann ich manipulieren. Was ich manipuliert habe, das kann ich auch für mich nutzbar machen. 7 Jahre später, nach Otto Hahns Kernspaltung, am 6. August 1945, warf ein US-Bomber die erste Atomrakete über Hiroshima ab. Also das ist so diese Kettenreaktion, die in Gang kommt, wenn man etwas bewiesen hat. Etwas bewiesen zu haben bedeutet, ich kann es erforschen, ich kann es manipulieren, ich kann es für mich nutzbar machen, also letztendlich beherrschen. Würde jetzt ja auf unsere Frage hin bedeuten, einen bewiesenen Gott kann man erforschen, manipulieren und letztendlich auch beherrschen. Wenn man sich das mal so überlegt, dann versteht man, warum es niemals einen Gottesbeweis in dieser Form geben kann. Denn wenn ich da einen Gott beweise, den ich irgendwann beherrschen kann, dann ist das alles Mögliche, aber es ist sicherlich nicht der Gott der Bibel. Auch nichts, was den Namen Gott verdient. Also der Beweis Gottes ist unmöglich. Und es ist auch gut so. Geht nicht anders von der Sache her. Nun sagt der Apostel Paulus aber in einer seiner Predigten einen bemerkenswerten Satz. Oder zwei Sätze sind das. Die möchte ich euch mal vorlesen. Er befindet sich da in einer kleinasiatischen Stadt, heutige Türkei, in Lystra, auf dem Marktplatz. Und er predigt da den Leuten. Und im Laufe seiner Predigt sagt er Folgendes. Das steht in Apostelgeschichte 14, die Verse 16 und 17. Da sagt Paulus zu den Leuten: Bis jetzt hat Gott alle Völker außer den Juden ihre eigenen Wege gehen lassen. Und doch hat er sich auch ihnen schon immer zu erkennen gegeben. Er ist es doch, der euch Wohltaten erweist. Er gibt euch den Regen und lässt die Ernte reifen. Er gibt euch zu essen und macht euch froh und glücklich. Also auch Paulus spricht nicht von irgendwelchen Beweisen, aber er sagt, Gott gibt sich zu erkennen. Und zwar jedem zu allen Zeiten. Man könnte sagen, er hinterlässt Fingerabdrücke in seiner Schöpfung. Hinweise, Spuren. Und wenn wir diese Spuren finden und richtig lesen und deuten können, dann weisen sie uns den Weg zu Gott. Sie können Wegweiser sein zu Gott. Keine einwandfreien Beweise. Das heißt, man kann es schon anzweifeln, man kann etwas dagegen argumentieren, ja. Aber wer das mit offenem Herzen so aufnimmt und überlegt, in welche Richtung mich diese Hinweise weisen, der kommt Gott nahe, der kommt zu Gott. Wir wollen uns drei solcher Hinweise, drei solcher Fingerabdrücke heute einmal anschauen. Fingerabdruck Nummer 1. Ein genial konstruierter Kosmos. Die alten Griechen, das waren Forscher, die haben leidenschaftlich die Natur erforscht und sie kamen mit einem Begriff für das Weltall. Sie haben für das Weltall den Begriff Kosmos benutzt. Ja, Kosmos bedeutet in ihrer Sprache so viel wie Schmuckstück oder Kunstwerk. Das heißt, beim Erforschen der Natur haben die alten Griechen festgestellt, dass alles ganz fein justiert ist. Alles ist mit ganz viel Liebe und Mühe gemacht. Und alles passt haargenau, und zwar genauso, dass wir Menschen darin leben können. Mal ein paar Beispiele. Der Abstand von Erde zur Sonne beträgt 149.600.000 Kilometer. Ja, das ist keine willkürliche Zahl, sondern wenn die Erde etwas näher dran wäre an der Sonne, wäre es hier viel zu heiß, wir könnten nicht existieren. Wäre die Erde ein bisschen weiter weg von der Sonne, wäre es viel zu kalt, genau das gleiche Problem, nur anders, es wäre uns auch nicht möglich, hier zu leben auf der Erde. Also es passt haargenau, der Abstand von Sonne zur Erde. Oder nehmen wir den Winkel der Erdachse. 23,5 Grad ist unsere Erde gekippt. Das führt dazu, dass es auf der Erde Jahreszeiten gibt. Und diese Jahreszeiten sind immens wichtig für Saat und Ernte, also für unsere Nahrung. Oder die Zusammensetzung unserer Luft. 21% unserer Luft besteht aus Sauerstoff. Ja, das sind optimale Bedingungen für menschliches Leben. Wenn der Sauerstoffgehalt unter 18% sinkt, dann wird es für uns langsam unangenehm und irgendwann kritisch, sodass wir nicht leben können, nicht atmen können. Also stimmt genau. Man könnte Dutzende, wenn nicht Hunderte solcher Beispiele anfügen, wo man merkt, der Kosmos ist fein justiert. Er ist genau so konstruiert, dass wir als Menschen darin leben können. Aber hinter dieser liebevollen Konstruktion steckt ein liebevoller Konstrukteur. Wenn wir auf diese Feinabstimmung achten, dann erkennen wir daran Fingerabdrücke, die Fingerabdrücke Gottes, der alles genau so justiert hat, damit wir darin leben können. Das heißt, Gott hat uns gewollt. Er hat seine Schöpfung so eingerichtet, dass wir existieren dürfen. Alles um uns herum ist so eingestellt, dass wir leben können. Das ist ein Fingerabdruck Gottes in der Schöpfung. Fingerabdruck Nummer 2. Unser Gewissen. Stellt euch mal folgende Situation vor. Da geht eine ältere Dame mit einem Gehwagen auf dem Spaziersteig und eine Gruppe von 4, 5 Jugendlichen, so halbstarke Jungs, die kommen vorbei und die schubsen die alte Frau einfach auf die Straße. Wer von euch findet das richtig, was die Jungs gemacht haben? Kein einziger. Ja. Niemand findet das richtig. Warum? Weil wir alle ein Gewissen haben. Wir haben eine Grundorientierung in uns, ein inneres Gesetz, was uns sagt, was richtig oder falsch ist. Und da fühlen wir instinktiv, das ist nicht in Ordnung. Heißt nicht, dass wir uns immer daran halten. Manchmal brechen wir unsere eigenen Vorstellungen, unser eigenes Gesetz. Zum Beispiel diese Jungs, die wissen das in ihrem Herzen sicherlich auch, dass das nicht geht. Aber haben sich halt drüber hinweggesetzt. Trotzdem ist dieses Gewissen da. Über grundlegende Dinge sind sich alle Menschen einig, dass man sich nicht töten darf. Es gibt keinen Staat auf der Welt, der es seinen Bürgern erlaubt, dass man sich töten darf oder dass man stehlen darf. Wenn man das einmal knackig formuliert, wie dieses innere Gesetz in uns aussieht, dann ist das der Satz, wie du behandelt werden willst, so behandle auch andere. Das leuchtet jeden Menschen ein, wenn er darüber nachdenkt, wie ich behandelt werden möchte, so behandle ich auch dich. Ein inneres Gesetz, was in jedem Menschen vorhanden ist. Aber woher kommt dieses innere Gesetz? Es kommt sicherlich nicht von unserem Egoismus. Ja, weil wenn wir nur an uns denken, dann ist es manchmal gut, eine alte Oma vor die Straße zu schieben, weil man da schnell durch möchte und ja, nicht warten möchte. Also der Egoismus sagt uns das nicht, dass wir uns richtig verhalten sollen. Es kommt auch nicht von einer bestimmten Kultur, dass es nur in westdeutschen Kulturen so wäre. Nein, in Afrika, Asien, am Nordpol und am Südpol, überall haben die Menschen dieses innere Gesetz. Es ist in ihrem Herzen verankert. Und das Gesetz weist hin auf einen Gesetzgeber. Gott hat es in unser Herz gelegt. Und wenn wir unser Gewissen anschauen und genau und ruhig einmal schauen, unser Gewissen betrachten, dann finden wir darauf Fingerabdrücke. Die Fingerabdrücke Gottes, der unser Gewissen so eingestellt hat, wie es ist. Fingerabdruck Nummer 3. Unsere Hoffnung. Wir alle haben das Gefühl, mit dieser Welt stimmt etwas nicht. Wir hören in den Nachrichten von Kriegen, wir hören von Ausbeutung, wir hören, wie Diktatoren ungerecht sind, vielleicht auch, oder nicht vielleicht, auch Streit, den wir in unserem Umfeld erleben, auf der Arbeit, in der Familie, vielleicht in der Gemeinde. Und wir merken, das gehört sich eigentlich nicht so. So soll es nicht sein. Mit dieser Welt stimmt etwas nicht. Aber woher wissen wir das eigentlich? Wir wissen, da läuft etwas schief, aber anhand welches Maßstabes erkennen wir das? Wir haben ja nie eine andere Welt gekannt, als die, die vor uns ist. Ja, keiner von uns hat je die Spätnachrichten angeschaltet oder die Nachrichten angeschaltet und dann hieß es, Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute gibt es keine schlechten Nachrichten, deswegen fällt die Sendung aus und wir schalten gleich weiter zum Musikantenstadel. Gab's nie. Ja. Immer, wenn wir um 20 Uhr die Nachrichten anschalten, gibt's da negative News. Immer. Wie kommen wir darauf, dass es eigentlich so nicht normal ist, dass es so eigentlich nicht sein sollte? Scheinbar ohne jeden Grund befindet sich in unserem Herzen die Hoffnung, dass es eine bessere Welt gibt. Wir haben in uns die Hoffnung, da gibt es noch etwas anderes. Wir kennen diese Welt nicht, wir haben sie nie gesehen, aber wir spüren, da muss es mehr geben und danach sehen wir uns. Es ist so, als ob wir ein inneres Navi hätten, ein Navigationsgerät, und dieses Navi sagt uns ständig, du hast deinen Zielort noch nicht erreicht. Du bist hier nicht richtig. Bitte wenden. Dann zweite links. Das ist beständig in uns drin. Aber wer hat dieses Navi programmiert? Wer? Wir selbst können es nicht gewesen sein, weil wir einen anderen Zielort nicht kennen. Wieder, wenn wir uns das Navi genau anschauen, sehen wir darauf Fingerabdrücke. Wir sehen die Fingerabdrücke Gottes. Gott hat in unser Herz Koordinaten eingegeben, damit wir nach Hause, damit wir zu ihm finden. Wir haben das Gefühl, dass das hier nicht stimmig ist in dieser Welt, damit wir uns auf den Weg machen zu Gott, zu ihm. Du besitzt die Hoffnung auf eine bessere Welt, damit du dich nicht in dieser Welt verlierst, sondern dich aufmachst, deinen Schöpfer zu suchen. Also unsere Hoffnung auf eine bessere Welt weist uns den Weg zu Gott. Er kann ein Wegweiser sein zu Gott. Paulus sagte, Gott hat sich schon immer zu erkennen gegeben. Gott hat schon immer Hinweise in seiner Schöpfung versteckt oder hinterlegt, die uns zu ihm führen können. Wir haben uns drei solcher Hinweise heute angeschaut und die möchte ich noch einmal kurz wiederholen. Wenn wir diese Hinweise richtig lesen, dann weisen sie uns den Weg zu Gott. Das ist zunächst einmal der kunstvoll gestaltete Kosmos. Alles ist so eingerichtet, alles ist so gemacht, dass wir darin leben können. Wenn wir das richtig deuten, dann erkennen wir daraus, Gott hat uns gewollt. Gott liebt uns, Gott möchte uns haben. Dann haben wir unser Gewissen betrachtet. Unser Gewissen sagt uns, was richtig und was falsch ist. Und es sagt uns, ihr seid nicht auf dem richtigen Weg. Das, was Gott von euch möchte, was in eurem inneren Herzen der Kompass sagt, der moralische Kompass sagt, das lebt ihr so nicht. Ihr seid vom richtigen Weg abgekommen. Und schließlich ist da unsere Hoffnung im Herzen. Die Hoffnung auf eine bessere Welt. Die Hoffnung, die uns sagt, Gott will uns retten. Er möchte uns nach Hause führen. Und wenn wir diese drei Hinweise aufnehmen und wenn wir sie nachgehen, dann führen sie uns zu Jesus Christus. Denn Jesus Christus greift diese Hinweise auf in seiner Botschaft, in seiner guten Nachricht, im Evangelium. Er sagt zu uns genau das Gleiche. Er sagt zu uns, ihr seid gewollt als Kinder Gottes. Ihr seid als Geschöpfe Gottes gewollt. Gott liebt euch. Ihr seid aber vom rechten Weg abgekommen. Ihr habt gesündigt. Ihr habt euch von Gott entfernt. Aber ich will euch retten. Ich bin für euch am Kreuz gestorben. Ich sterbe für euch am Kreuz, um eure Sünden zu tilgen. Wenn ihr zu mir kommt, eure Sünden um Vergebung bittet, um eure Sünden, dann vergebe ich euch und schenke euch neues Leben. Das, wonach ihr euch sehnt. Es sind keine Beweise, aber es sind Spuren, die uns zu Jesus führen. Und dieser Jesus lädt uns heute Morgen ein. Er lädt uns ein, auf diese vielen Hinweise in der Schöpfung zu achten, die den Weg zu ihm weisen. In seiner Liebe sagt er uns, ihr seid vom Weg abgekommen. Ihr habt euch von Gott abgewandt und gegen ihn gesündigt. Aber, und das sagt er auch, am Kreuz trage ich eure Schuld. Auf diese Weise bietet er uns Vergebung an. Und wer das möchte und Gott um Vergebung bittet, dem vergibt Gott und nimmt ihn als sein Kind an. Nehmt dieses Angebot an, bekennt eure Schuld und folgt Jesus nach. Denn Jesus führt uns nach Hause. Er führt uns in die Arme Gottes. Amen.